Anyone on the air? In there, anyone on the air? In there, anyone?
Reinventing Radio. Radio als Ort, Gegenstand und Kontext von Kunst. Teil 2, Worte in Freiheit. Eine siebenteilige Serie im Ö1 Kunstradio und bei Kunstradio Online. kunstradio.at. In dieser Serie wird anhand prägnanter Beispiele ein Überblick über die historischen Voraussetzungen der Produktion des Ö1 Kunstradios und damit über wichtige Ansätze der Radiokunst gegeben. Die Sendungen werden online als Teil eines historischen, mit erweiterbaren Links versehenen Kompendiums zum Thema Radio als Ort, Gegenstand und Kontext von Kunst auch nach ihrer Ausstrahlung erhalten bleiben.
Ich fordere die prinzipielle Gleichberechtigung aller Materialien, Gleichberechtigung zwischen Vollmenschen, Idiot, pfeifendem Drahtnetz und Gedankenpumpe. Ich fordere die restlose Erfassung aller Materialien vom Doppelschienenschweißer bis zur Dreiviertelgeige. Ich fordere die gewissenhafteste Vergewaltigung der Technik bis zur vollständigen Durchführung der verschmelzenden Verschmelzungen.
Die Futuristen, die die Aufhebung der Syntax, die Befreiung der gesprochenen und geschriebenen Worte und der Typografie forderten, wie Marinetti in seinen Worten der Freiheit, dem Parole in Libertà aus dem Jahre 1913, schufen die Voraussetzung für diese Verschmelzung von phonetischen Gedichten, Geräuschkompositionen und Klangpoesie. Die neuen technischen Möglichkeiten unterstützten sie dabei. Der Dadaist Raoul Hausmann und der Märzkünstler Kurt Schwitters waren herausragende Persönlichkeiten auf dieser Suche nach einer neuen Form von Dichtung. Raoul Hausmann, der mit den Theorien der Futuristen vertraut war, begann 1918 mit der Aufführung seiner optophonetischen Buchstabengedichte. Eines der Schlüsselwerke dieser neuen Formen war aber die Sonate in Urlauten von Kurt Schwitters, in den 20er Jahren begonnen und 1932 erstmals veröffentlicht. Als Hauptthema dieser Ursonate diente ein Lautgedicht von Raoul Hausmann, das laut Schwitters nur eine Druckprobe für die Auswahl von Typen war.
Die Sonate in Urlauten. Fünf TCU vergiftet.
Das rückwärts gelesene Alphabet und ein Wortspiel mit dem Namen des Dadaisten Hans Arp sind genauso Material wie Hausmanns Wortschöpfungen.
Alle anderen Lautverbindungen sind frei erfunden, teilweise unbewusst angeregt durch abgekürzte Aufschriften auf Firmenschildern oder aus Drucksachen, besonders aber durch die interessanten Aufschriften auf Eisenbahnstellwerkhäusern, die immer so interessant wirken, weil man den Sinn nicht versteht.
Sagt Schwitters in einer Beschreibung seiner Ursonate.
Ah. Seite B, B, A.
So dadaistisch und willkürlich das Sammeln der Themen und Anregungen war, so streng ist die innere Logik, Strenge und Konsequenz der Durcharbeitung und Gruppierung. Die Sonate besteht aus 4 Sätzen, einer Einleitung, einem Schluss und siebentens einer Kadenz im 4. Satz. Der 1. Satz ist ein Rondo mit 4 Hauptthemen. Den Rhythmus in stark und schwach, laut und leise, gedrängt und weit und so weiter empfinden Sie wohl selbst.
Oka, 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 oka. Lanke Drgel, pipi, pipi, pipi. Züka, 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 züka. Lanke Drgel, rm, rm. Lanke Drgel, ziulen, trl, lümpf, tümpf, trl. Lanke Drgel, rumpf, tümpf, tu. Lanke Drgel, ziulen, trl, lümpf, tümpf, trl. Lanke Drgel, pepe, pepe, pepe. Oka, 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 oka. Lanke Drgel, pipi, pipi, pipi. Züka, 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 züka. Lanke Drgel, rm, rm. Lanke Türgel. Tio, tio, au, tio, io, tio, a. Tio, io, tio, au, tio, io, tio, o. Tio, io,
natürlich ist in der üblichen Schrift mit den Buchstaben des alten römischen Alphabets nur eine sehr lückenhafte Angabe der gesprochenen Sonate zu geben. Wie bei jeder Notenschrift sind viele Auslegungen möglich. Besser als zu lesen ist, die Sonate zu hören. Ich selbst trage deshalb meine Sonate gern und oft öffentlich vor und bin auf Einladung überall gern bereit, einen Sonatenabend zu veranstalten. Da es aber nicht gut möglich ist, überall Abende zu veranstalten, habe ich einige charakteristische Teile ins Grammophon gesprochen.
Dass es sich bei der heute vertriebenen Ursonate um eine Originalaufnahme von Kurt Schwitters handelte, stellte sich als Irrtum heraus. Zu hören ist die Stimme des Sohnes Ernst Schwitters, der schon in jungen Jahren begonnen hatte, die Ursonate seines Vaters Kurt zu rezitieren. Hans Burkhard Schlichting vom Südwestrundfunk stellte diese Fehlinformation 1999 beim Märzmuseum einer globalen, vernetzten Hommage an Kurt Schwitters richtig. Welch großen Einfluss Kurt Schwitters mit seinen Gedanken und Werken auf heutige Radiokünstlerinnen hat, zeigt das Projekt Märzmuseum. Am 19. September 1999 fand ein 12 Stunden dauernder Webcast als Hommage an Kurt Schwitters statt, an dem auch das Kunstradio maßgeblich beteiligt war. über 40 Künstlerinnen auf 4 Kontinenten, unter ihnen Christopher Butterfield, Sergio Messina, Hartmut Gerken, Bill Furlong, Andrew Garden und viele andere, gestalteten ein temporäres, 12 Stunden dauerndes Online-Märzmuseum. Veranstaltet wurde das Märzmuseum von First Floor Eastside in Vancouver und dem Ö1 Kunstradio in Wien. Eigens für dieses Ereignis produzierte Live-Audio-Streams, Webcams, Audio-Files, Bilder und Texte bildeten das Gebäude dieses Museums. Initiiert von Hank Bull, änderte diese spezielle Hommage an Kurt Schwitters permanent ihre Gestalt, im Rhythmus des Auftauchens der verschiedenen Live-Projekte, die sich manchmal miteinander vermischten, manchmal simultan abliefen oder neue Verbindungen eingingen, neue Orte erschufen, wenn die Künstlerinnen auf das Material von anderen Orten zugriffen.
Denkt man an Schwitters und gleichzeitig an Museen, denkt man an die ganze Vielfalt seines Werkes und wie es über jeden Rahmen hinauswächst, die Wände erklimmt, in Töne zerfällt, zu Text wird, zu Performance, Architektur, Installationen, Experimenten mit neuen Technologien und zu traditioneller Staffeleimalerei, dann wird schnell deutlich, dass kein normales Museum diese Vorstellungswelt einigermaßen adäquat repräsentieren kann. Die Werke, die er hinterließ, sind in jedem Fall nur Spuren. Das einzige Museum, das Schwitters gerecht werden kann, ist ein Museum, das die Energie seiner Imagination erschließt und freisetzt. Eines, bei dem das Publikum eine entscheidende Rolle in der Reproduktion des Werkes übernimmt. Das einzige Museum, das diese Art von Erfahrung ermöglicht, also die Verbindung von visuellem, Sound, Performance, Text und schöpferischer Kollaboration, ist das Internet. So ist die Idee für das Märzmuseum als interaktives, virtuelles Museumsnetzwerk entstanden,
sagt Hank Bull über das Märzmuseum. Manche Beiträge waren private Webcasts für niedrige Bandbreiten, andere, wie der Beitrag von Hartmut Gerken, verwendeten das Telefon als Übertragungsmedium. Wieder andere wurden als Bilder, Klänge oder Texte mit der Post verschickt. Dieses hybride, sich ständig verändernde Netzwerk weist sehr genau auf die Arbeitsweise von Kurt Schwitters hin, auf seine Fähigkeit, mit den unterschiedlichsten Materialien umzugehen, seine Collage-Techniken und seine Klangpoesien. In Wien veranstaltete das Kunstradio mit den Künstlerinnen Rupert Huber, Josef Klammer, Norbert Matt und Andrea Soromka, den Gästen Gerhard Rühm und Gerhard Jaschke sowie Livestreams von anderen Märzmuseumsveranstaltungsorten und mit Files aus der Märzmuseumsausstellung das Schwitradio. Mit der Ursonate von Kurt Schwitters als Leitmotiv und Struktur des Events entstand eine kollaborative Radioperformance, die auch einige Solis enthielt. Unter anderem aus Vancouver eine Interpretation der Ursonate von Christoph Butterfield, der als Schwitters Interpret ein wichtiger Vertreter der Lautpoesie geworden ist. Das Märzmuseum ist immer noch online. Ein wesentliches Exponat dieses Museums ist die Dokumentation dieses 12-Stunden-Live-Events. Aus dem Material und den Mitschnitten des Schwitradios stellte Bernhard Leubner eine CD zusammen, die Schwit-CD, die weniger im Sinne einer reinen Dokumentation als eher im Sinne einer Verdichtung das im Laufe von Schwitradio entstandene Klangmaterial darstellt, in Form einer kollektiven Komposition aller beteiligten Künstlerinnen.
An jedem Netzwerkknoten bekommt man einen anderen Mix zu hören, weil die Streams zu unterschiedlichen Zeiten eintreffen und sich in unvorhersehbarer Weise mischen. Man schickt seinen Stream los, aber ohne Garantie, was daraus wird. Man behält die Eigentumsrechte, aber nur auf einen Teil des Werkes im Sinne einer kollektiven Autorenschaft über eine kreative Zone.
Sechstens. Wer in doppelteiligen Majuskeln sich ernsthaft mit allen Fragen neuer Gestaltung beschäftigen will, abonniere auf die Zeitschrift Merz. Merz in doppelten Majuskeln. Jährlich 4 Nummern. Punkt. Preis pro Jahresabonnement M4. Punkt. Probenummer M1. Punkt. Strich. Im besten, vertikal am rechten Rand, Grüßen, Kurzschwitters.
Auch Bertolt Brecht, der viele dieser heute verwendeten Konzepte und Strukturen in seinen Theorien vorhersah und forderte, hat das neue Medium Radio mit Begeisterung aufgenommen. Bald aber war er enttäuscht von der allzu einseitigen Nutzung des Rundfunks durch die damaligen Programmmacher. Um 1930 entwickelte er eine Theorie des Radios. Die Grundlage dafür bildeten unter anderem die beiden Schriften »Der Rundfunk als Kommunikationsapparat« aus dem Jahre 1932 und Vorschläge für den Intendanten des Rundfunks und einige praktische Radioarbeiten. Es war Brechts größtes Anliegen, den Rundfunk so zu demokratisieren,
dass das Publikum nicht nur belehrt wird, sondern auch belehren muss.
Er wollte einen Hörfunk schaffen, der auch als Empfänger funktioniert, und die Hörer sollten auch Sender sein können. Brecht versteht das Radio als ein Medium, das die aktive Mitarbeit und Einbindung der Rezipienten möglich macht und sie damit selbst zu Produzenten werden lässt.
Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen. Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren.
Brechts Radiostück »Der Lindbergflug« entstand für das Baden-Badener Kammermusikfest 1929. Brecht inszenierte darin die erste Atlantiküberfliegung von Charles Lindberg im Jahre 1927. Die Musik stammte von Kurt Weil und Paul Hindemith. Der Flug der Lindbergs, ein Radiolehrstück für Knaben und Mädchen, wie er es nannte, steht im engen Zusammenhang mit seiner Radiotheorie. Die Zuhörer am Rundfunkempfänger sollten in die Aufführung mit einbezogen werden.
Lindbergh spricht mit seinem Motor.
Lindbergh speaks to his motor. dialogue de Lindbergh avec son moteur.
Jetzt ist es nicht mehr weit. Jetzt müssen wir uns noch zusammennehmen, wir zwei. Hast du genug Öl? Meinst du, das Benzin reicht dir aus? Hast du kühl genug? Geht es dir gut? Das Eis ist schon ganz weg, das dich bedrückt hat. Der Nebel, das ist meine Sache. Du machst deine Arbeit.
Seine Vorstellungen von der Partizipation des Hörers und der Demokratisierung des Mediums Radio stellte er in genauen Regieanweisungen dar.
Ich habe über die Radiosendung des Lindbergh-Fluges etwas nachgedacht, und zwar besonders über die geplante öffentliche Generalprobe. Diese könnte man zu einem Experiment verwenden. Es könnte wenigstens optisch gezeigt werden, wie eine Beteiligung des Hörers an der Radiokunst möglich wäre. Diese Beteiligung halte ich für notwendig zum Zustandekommen des Kunstaktes. Ich schlage also folgenden kleinen Bühnenaufbau für diese Demonstration vor. Vor einer großen Leinwand, auf der die beiliegenden Grundsätze über die Radioverwendung projiziert werden, diese Projektion bleibt während des ganzen Spieles bestehen, sitzt auf der einen Seite der Bühne der Radioapparat, Sänger, Musiker, Sprecher und so weiter. Auf der anderen Seite der Bühne ist durch ein Paravent ein Zimmer angedeutet und auf einem Stuhl vor einem Tisch sitzt ein Mann in Hemdärmeln mit der Partitur und summt, spricht und singt den Lindbergh-Part. Dies ist der Hörer. Da ziemlich viel Sachverständige anwesend sein werden, ist es wohl nötig, auf der einen Seite die Aufschrift »Der Rundfunk«, auf der anderen die Aufschrift »Der Hörer« anzubringen.
Auf dem Flugplatz Le Bourget bei Paris erwartet in der Nacht des 21. Mai 1927 abends 10 Uhr eine riesige Menge den amerikanischen Flieger.
On the night of the 21st of May 1927, an enormous crowd gathered on the aerodrome Le Bourget near Paris is awaiting the arrival of the American airmen.
À l'aérodrome du Bourget, près de Paris, dans la nuit du 21 mai 1927, à 22 heures, une foule immense attend l'aviateur américain.
Welche Macht das Radio besitzt, wenn es solche Theorien beachtet und darüber hinaus mit Illusion und Wirklichkeit spielt, zeigt eine der spektakulärsten Radiogeschichten der Welt. Am 30. Oktober 1938 übertrug der New Yorker Sender der Columbia Broadcasting Company, CBS, das Hörspiel The War of the Worlds nach dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman von H.G. Wells. Am Abend vor Halloween wurde dieser Krieg der Welten von Orson Welles und dem Mercury Theater in Form einer fiktiven Reportage in einer Adaption von Howard Koch inszeniert. Marsianer in dreibeinigen Kampfmaschinen greifen die Erde an. Das irdische Militär ist den außerirdischen Invasoren hoffnungslos unterlegen und muss bei der Zerstörung der Städte zusehen. Erst die Bakterien der Erde können die Marsianer mit ihrem unterentwickelten Immunsystem besiegen. Das Hörspiel führte zu heftigen Panikreaktionen bei der Bevölkerung von New York und New Jersey. Viele glaubten, das Hörspiel sei Wirklichkeit und meinten, sie hören eine reale Reportage über einen Angriff außerirdischer Lebewesen. Eine sehr große Rolle spielte dabei, dass zur selben Zeit auf einem anderen Sender eine populäre Komödie endete und viele Hörer zu CBS umschalteten. Nicht alle hatten die Ankündigung des Hörspiels Krieg der Welten von Orson Welles vor Beginn der Sendung gehört. Sie wussten nicht, dass sie die Inszenierung eines Science-Fiction-Romans hörten. Die vorgetäuschte Live-Struktur des Hörspiels verstärkte diesen Effekt. Geräusche, Schreie, aufgeregt durcheinanderredende Reporter, vermeintliche Live-Berichterstattung, Augenzeugenberichte, Befehle und Nachrichten vom Kriegsgeschehen und fiktive Senderausfälle waren Auslöser für diese außergewöhnlichen Reaktionen der Hörer. Welles sprach in der Sendung zunächst über außerirdische Intelligenzen, so als spreche er über nicht nachprüfbare Phänomene. Kurze Meldungen über undefinierbare Wetterstörungen wechselten mit einer Tanzmusikübertragung aus dem fiktiven Hotel Park Plaza in New York ab. Während der Musikübertragung wird die Sendung von einer aktuellen Durchsage unterbrochen, in der von einer Explosion bei einer Farm in New Jersey gesprochen wurde. CBS schickte daraufhin sofort einen Übertragungswagen zum Ort des Geschehens. Der Reporter Carl Phillips berichtet von der Landung mehrerer Raumschiffe mit Marsmenschen.
This is Captain Lansing of the Signal Corps, attached to the state militia, now engaged in military operations in the vicinity of Grover's Mill. Situation arising from the reported presence of certain individuals of unidentified nature is now under complete control. I can see their hiding place plainly in the glare of the searchlights here. With all their reported resources, these creatures can scarcely stand up against heavy machine gun fire. Anyway, it's an interesting outing for the troops. I can make out their khaki uniforms crossing back and forth in front of the lights. Looks almost like a real war. There appears to be some slight smoke in the woods bordering the Millstone River, probably fire started by campers. We ought to see some action soon. One of the companies is deploying on the left flank. A quick thrust and it'll all be over. Now, wait a minute. I see something on top of the cylinder. No, it's nothing but a shadow. Now the troops are on the edge of the Wilmot Farm. 7,000 armed men closing in on an old metal tube. A tub, rather. Well, wait, that wasn't a shadow. It's something moving. Solid metal, kind of a shield-like affair rising up out of the cylinder. It's going higher and higher. What? It's standing on legs. Actually rearing up on a sort of metal framework. Now it's reaching above the trees and the searchlights are on it. Hold on!
Dann war die Live-Übertragung plötzlich zu Ende. In den folgenden Sondernachrichten jagte eine Schreckensbotschaft die andere, bis der Sprecher über den Untergang New Yorks berichtete.
I'm speaking from the roof of Broadcasting Building. I'm speaking from the roof of Broadcasting Building, New York City. The bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach. Estimated in the last 2 hours, 3 million people have moved out along the roads to the north. Hutchinson River Parkway is still kept open for motor traffic. Void bridges to Long Island hopelessly jammed. All communication with Jersey Shore closed 10 minutes ago. No more defenses. Our army is wiped out. Artillery, air force, everything wiped out. This may be the last broadcast. We'll stay here to the end. People are holding service here below us in the cathedral. Now I look down the harbor, all manner of boats, overloaded with fleeing population, pulling out from docks. Streets are all jammed, noise and crowds like New Year's Eve in city. Wait a minute, the enemy is now in sight above the palisades. Five great machines. First one is crossing the river. I can see it from here, wading the Hudson like a man wading through a brook. A bulletin is handed me. Martian cylinders are falling all over the country. One outside of Buffalo, one in Chicago, St. Louis. Seem to be timed and spaced. Now the first machine reaches the shore. He stands watching, looking over the city. Steel cowlish head is even with the skyscrapers. He waits for the others. They rise like a line of new towers on the city's west side. Now they're lifting their metal hands. This is the end now. Smoke comes out, black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them, dropping in like rats. Now the smoke's spreading faster. It's reached Times Square. People are trying to run away from it, but it's no use. They're falling like flies. Now the smoke's crossing 6th Avenue. 5th Avenue. 100 yards away. It's 50 feet.
Mit dem Tod des Rundfunksprechers endet dieser Krieg der Welten. Mit dem Ende der Kommunikation weist Orson Welles gleichzeitig auf das Ende der menschlichen Zivilisation hin. Nur noch die Funksprüche verhallen im Raum.
2X2L calling CQ. 2X2L calling CQ. 2X2L calling CQ New York. In there, anyone on the air? In there, anyone on the air? In there, anyone? 2X2L.
Obwohl Orson Welles das Hörspiel mit den Worten beendete:
This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates by tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it and that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian. It's Halloween.
Trotzdem kam es zu einer Massenpanik. Tausende Menschen flüchteten vor der Invasion der Außerirdischen, die nur in ihrer Fantasie und im Radio existierte. Einer der radikalsten Künstler dieser Zeit war der französische Schauspieler, Dramatiker, Regisseur, Dichter und Theoretiker Antonin Artaud. Bis 1926 war er Mitglied der Surrealisten, distanzierte sich dann aber von ihnen. Artaud äußerte seine radikalen Ideen in einer Reihe leidenschaftlicher Manifeste, die 1938 in dem Buch Le Théâtre et son Double zusammengefasst wurden. Für viele gilt er heute als Mitbegründer der Performance-Theorie. Artaud war immer wieder Patient in geschlossenen psychiatrischen Anstalten, in denen er mit Elektroschocks behandelt wurde. Es wurde Schizophrenie attestiert. Jahrzehntelang konsumierte er Opium und Heroin. Am 4. März 1948 stirbt er in der Klinik von Ivry. Der größte Teil seines Werks erscheint posthum. Inspiriert vom balinesischen Theater entwickelte Artaud 1932 seine Theorie des Theaters der Grausamkeit. Er forderte die Loslösung der Stimme, des Körpers und der Sprache vom Text. Jede Bewegung und jeder Laut der Darsteller, jedes Geräusch sollte eine eigene Bedeutung bekommen. Nicht den Text illustrierend, sondern als eigenständiges Gestaltungsmittel. Artaud wollte die zentrale Rolle, die der Text im Theater spielte, aufbrechen und die Aufführung, die Inszenierung, die Performance in den Vordergrund stellen. Die Fragmentierung von Text, die Eigenständigkeit von Darstellungsformen wie Gestik und Mimik, die Körperlichkeit des Atems, die Geräusche waren für sein Theater der Grausamkeit wichtig. Nicht Worte, ein Schrei, der die Zuschauer schmerzhaft berühren sollte. Das, was die Sprache nicht in Worte zu fassen vermag, wollte er darstellen. Dabei spielte sicherlich Artauds Wut und Verzweiflung seiner eigenen Existenz und der Gesellschaft gegenüber eine wichtige Rolle. Er forderte die Aufhebung jeglicher sozialer Ordnung und postulierte die Anarchie als stärkste und wirksamste Ausdrucksform des Theaters. Vor seinem psychischen und physischen Untergang versuchte er sich mit einer Utopie zu retten, mit der Erschaffung eines autonomen Körpers, der keinen existenziellen, gesellschaftlichen oder ideologischen Zwängen mehr unterworfen war, eines Körpers ohne Organe, einer radikalen Neukonstruktion jeder Existenz.
Der Mensch ist krank, weil er schlecht konstruiert ist. Man muss sich dazu entschließen, ihn bloßzulegen, um ihm diese Mikrobe abzukratzen, die ihn zu Tode reizt. Gott. Und mit Gott seine Organe. Denn binden Sie mich, wenn Sie wollen, aber es gibt nichts Nutzloseres als ein Organ. Wenn Sie ihm einen Körper ohne Organe hergestellt haben, dann werden Sie ihn von all seinen Automatismen befreit und ihm seine wahre Freiheit zurückerstattet haben. Dann werden Sie ihm wieder beibringen, wie im Delirium der Musetten verkehrt herum zu tanzen, und diese Kehrseite wird seine wahre Seite sein.
Viele seiner Ideen und Konzepte konzentrierten sich in dem Hörspiel Pour en finir avec le jugement de Dieu, Schluss mit dem Gottesgericht, das 1948 vom französischen Rundfunk mit ihm als Interpreten produziert, aber erst 25 Jahre später gesendet wurde. Diese Radiosendung sollte dem neuen, autonomen Körper Ausdruck und Bühne verleihen. Vielleicht das provokanteste Konzept Arthaus, an dessen Konstruktion er in der Psychiatrie jahrelang gearbeitet hatte. Rhythmische Geräusche, Xylophone, Schreien, Lachen, Atmen und die unzusammenhängenden Worte Arthaus sollten den Text befreien und den vielschichtigen und damit vielstimmigen neuen Körper zum Vorschein bringen. Doch einen Tag vor dem Sendetermin unterband der Intendant der Radiostation die Übertragung, nachdem er die Aufnahme gehört hatte. Arthaus, der mit dieser Sendung seine Theorien und Konzepte einem breiten Publikum vorstellen wollte, erlitt damit die letzte Enttäuschung seines Lebens. Sein Versuch, einen reinen Körper zu erschaffen, losgelöst von allen Konventionen, hat aber bis heute nichts von seiner Wirkung verloren.
Wer bin ich? Woher komme ich? Ich bin Antoine Arthaus, und auf dass ich es sage, wie ich es sagen kann, auf der Stelle werdet ihr meinen Körper in Stücke zerspringen sehen und unter 10.000 notorischen Aspekten einen neuen Körper sich zusammenraffen, indem ihr mich nie mehr vergessen könnt.
Reinventing Radio. Radio als Ort, Gegenstand, Kontext von Kunst. Die Zitate gesprochen haben Marian Schönwiese und Thomas Edlinger. Die Gestaltung der Sendung Andrea Soromka, Redaktion Elisabeth Zimmermann, Regie Hans Greuß, Technik Gerald Ernst.